Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Die 267 steht an. Es ist noch eine Sendung, die wir auf der CeBIT produziert haben und vielleicht hören Sie auch noch so ein bisschen im Hintergrund so ein paar Geräusche, die nicht ins normale Studio hineinpassen. Und ich begrüße alle, die uns zuhören, die uns zuhören wollen, die uns zugehört haben und sage, weiter geht es mit Wolfgang Rudolph.
Ich bedanke mich ganz herzlich,
ganz Herr herzlich, Kollege Bach.
Ja. Auch ich begrüße alle, die den Mut haben, uns heute wieder zuzuhören, überall auf der Welt, denn das ist ja nun immer mehr geworden. Australien, Afrika, Europa sowieso, USA, Kanada, wir bekommen von überall Zuschriften. Und ich möchte jetzt schon verraten, dass wir jemanden im Studio haben, der in China lebt.
Und deshalb auch unsere etwas devoten Bewegungen der Köpfe so nach unten. Der schaut genau hin. Mhm. Also ich verbeuge mich vor dir.
Ui.
Und vor deiner Eröffnung der
Sendung. Können wir mal ein Foto machen?
Ja, akustisches.
Ja. Ja, und dann würde ich sagen, du hast ein Gespräch mit dem Herrn Backes geführt.
Mhm.
Und das sollten wir einfach mal hören, was ihr da alles Schönes zusammengetragen habt.
Übrigens, Professor Backes kam hier rein und sagt, ich habe es nicht geschafft. Und da fragte ich ihn, was haben Sie nicht geschafft? Ja, Ihr Wunsch, den Sie immer haben, wenn wir zusammenkommen. Backes am Backsten. Diesen Herrn am Backsten habe ich gesucht und nicht gefunden.
Also backen wir es an.
Backen wir es an. Und ich glaube, es ist eine Entwicklung in Deutschland, mit der wir jetzt konfrontiert werden, die sehr, sehr positiv ist. Es passiert gerade in Deutschland etwas, von dem ich schon länger träumte, dass so etwas geben muss. Denn wir haben schon oft berichtet über chinesische akademische Laufbahnen, die dazu führen, dass da nachher ein Diplom-Hacker oder ein Doktor-Hacker bei herauskommt. Wir haben es erlebt, dass Berlin mit seinen Regierungscomputern angegriffen wurde. Die Chinesen waren da wohl drin. Und wir erleben es immer wieder, dass es professionell die IT betrachtet werden muss. Da kann vieles falsch gemacht werden. Wir hatten den Stux- oder Stax-Virus im letzten Jahr, der in Iran wohl gewütet hat. Das hätte genauso gut auch in Deutschland passieren können. Wir können also von der IT angegriffen werden und wir müssen uns in Deutschland wehren. Und eine wehrkräftige Kraft ist bei mir hier im Studio. Es ist Professor Backes von der Universität Saarbrücken. Er kriegt ein Institut von 3 Instituten in Deutschland, die sich mit dieser Sache beschäftigen sollen. Wie ist denn das so angedacht?
Im Wesentlichen ist es angedacht, dass wir versucht haben, die größten Probleme der IT-Sicherheit unserer Zeit anzugehen. Sie haben gerade eins genannt, ganz konkret die unbekannten Gefahren, die im Internet lauern, um auch wichtige zentrale Stellen in der Bundesregierung wirklich anzugreifen, zum Beispiel, wie Sie es genannt haben, Kernkraftwerke oder andere hochsicherheitskritische Einrichtungen. Ein Schwerpunkt bei uns wird sein, wirklich generelle Methoden zu finden, um verlässliche Systeme oder verlässliche Garantien abgeben zu können, um auch solche Systeme zu sichern.
Gehören da auch militärische Probleme dazu?
Das muss man sehen. Generell ist natürlich so, dass gerade militärische Einrichtungen, also die IT-Einrichtungen, die dazugehören, natürlich primäre Ziele für solche Angriffe sind, ist ja völlig klar. Inwiefern man da natürlich etwas erreichen kann, das wird man sehen. Aber natürlich ist es im Scope, also im Umfang, den wir anschauen möchten.
Nun erlebt man ja, wenn in Deutschland etwas neu gegründet wird in letzter Zeit durch die Umstände, dass da meistens kleine Dinge passieren. Weil das Geld ganz einfach fehlt. Bei Ihnen höre ich nun, dass Sie 5 Stellen einrichten können, wo man mit richtigen Professorenstellen arbeiten kann.
Genau, das ist die Idee. Man hat im Prinzip 2 Möglichkeiten. Man macht es entweder traditionell, das bedeutet relativ viele, zum Beispiel Doktoranden, die mitbetreut werden müssen und daran forschen. Oder man macht es etwas kreativer, wie wir es gemacht haben, dass man wirklich auf der höchsten Ebene sich verstärkt. Das heißt wirklich mehrere, ob es 5 werden oder 3, 4, wird man sehen. Professuren neu einrichtet, die einfach neue Expertise bringen, natürlich auch Studenten mitbringen.
Wer zahlt das?
Das ist genau Teil dieses Kompetenzzentrums. Es wird alles aus dem Kompetenzzentrum bezahlt. Das Ganze wird aber auch über den Lauf des Zentrums hinweg finanziert werden aus einem Zusammenschluss der Landesregierung und der Universität. Wir haben uns einfach entschlossen, das Geld anders auszugeben als andere.
Und wenn wir darüber reden, dass Sie eines von drei Instituten bekommen, wir wissen wahrscheinlich auch, wie die anderen aufgebaut sind und wo die hingehen.
Selbstverständlich.
Also welche Aufgabenbereiche sich dann teilen oder macht jedes Institut dann das Gleiche?
Nein, auf keinen Fall. Also wir haben natürlich einen gewissen Overlap, das ist klar. Wir wissen auch ziemlich genau, wo der Overlap liegt. Es ist auch unsere Verpflichtung, uns da zu vernetzen und gemeinsam zu arbeiten, ist ja völlig klar. Aber im Prinzip haben wir verschiedene Stoßrichtungen, die alle sehr wichtig sind. Wir haben unsere, andere Institute gehen in eine etwas andere Richtung.
Und wie ist denn jetzt, wenn ich da als Student hinkomme? Was kann ich denn da machen da bei Ihnen dann?
Gut, momentan ist es so, das ist ein Forschungsinstitut, das ist völlig klar, widmet sich der Grundlagenforschung, aber auch dem Technologietransfer. Das heißt, sie wollen auch die Forschung wirklich möglichst nahe, zumindest die geeignet ist, in die Praxis bekommen. Das bietet zuerst natürlich mal Promotionsmöglichkeiten. Wir werden aber auch das Zentrum benutzen, zumindest ist es angedacht, einen eigenen Studiengang einzurichten, einen Master für IT-Sicherheit. Das heißt, sie können sogar natürlich in der späten Studiumsphase sich auf dieses Gebiet vertiefen und sich dafür vorbereiten für, sei es den Markt oder die Promotion.
Das Wort Diplom-Hacker, das hören Sie wahrscheinlich nicht so gerne, wenn das dabei herauskäme. Das ist ein Diplom-Hacker oder ein Doktor-Hacker, vielleicht so eine andere Extension, an Doktortitel dran. Nein, das wird Informationstechnik bleiben. Und wie sehen Sie denn jetzt den Zulauf von Leuten, die jetzt nach Saarbrücken kommen, wegen dieser zukunftsmäßig gut ausgestatteten Thematik?
Gut, das muss sich natürlich zeigen, wie viel es wirklich wird. Ich glaube sehr wohl, dass es Anziehungskraft hat. Es sollte ein Magnet sein für die Leute, die sich für dieses Gebiet interessieren. Ich meine, man hat quasi den Stempel bekommen, dass man eines der exzellenten Zentren ist. Und ich glaube, insbesondere in Kombination mit einem neuen Studiengang, wo man ihn wirklich, also Leute umfassend vorbereitet für das, was man braucht, erwarte ich eine starke Anzugswirkung,
ja. Ja. Hatten wir ja, Sie sind hier am Stand von GData auf der CeBIT zu uns hier ins Studio gekommen. Da auf der Bühne hatten wir ja vor ein paar Jahren mal irgend so eine Sache gezeigt, wo Sie gezeigt haben, wie einfach es eigentlich ist, mit einer Kamera weit zu gucken. Und das war so eine Teekanne. Und was haben wir dann nochmal da entdeckt in dieser Teekanne?
Das war die Idee. Es war einfach eine Art und Weise, um Bildschirminhalte auszuspähen. Und was wir gezeigt haben, ist, dass Sie, wenn Sie den Bildschirm nicht sehen können, dass Sie eigentlich heutzutage um die Ecke gucken können. Sie schauen in Reflexionen, sei es in einer Teekanne, in einem Füller oder im menschlichen Auge und Sie können den Bildschirm ablesen, wenn Sie es gut machen.
Kann man sich vorstellen, dass an dem Institut solche Versuche weiterhin gemacht werden? Dass da Tastaturen irgendwie auf Lex untersucht werden, was dann nach draußen dringen kann?
Also das Institut wird ganz sicher auch eine praktische Komponente besitzen. Explizit sind natürlich sogenannte Seitenkanalangriffe, wie wir es gerade beschrieben haben, natürlich sehr wichtig in der Praxis. Und wir werden auch sehen, dass wir wirklich Labore einrichten, um wirklich praktisch relevante Angriffsmöglichkeiten auch zu untersuchen, natürlich.
Klingt sehr defensiv. Werden auch aktive Dinge gemacht werden, wo man sagt, wir greifen jetzt mal an und gucken mal, wie weit wir kommen?
Also wir werden mit Sicherheit versuchen, im Rahmen des Legalen muss man auch die Seite des Hackers kennen. Also wenn Sie nicht in der Lage sind, selbst zu hacken, ist es schwierig zu verstehen, wie Sie sich verteidigen. Das heißt, wir werden sehr wohl versuchen, auch sehr aktiv den Leuten beizubringen, wie man gewisse Schwachstellen identifiziert und ausnutzt. Aber selbstverständlich wird man sich darauf konzentrieren, eigentlich die Verteidigungsmechanismen zu entwickeln, marktreif zu machen und die Leute darin zu briefen, das ist klar.
Es gibt, ja, wir haben eben schon mal kurz von den Chinesen gesprochen, die scheinen nun sehr, sehr aktiv zu sein auf diesem Sektor. Wir haben Nächte gemacht vom WDR aus, das war 1998, und haben da nach China gestreamt, Internet. Das führte dazu, weil wir das ohne Genehmigung gemacht haben, dass die Chinesen uns blockiert haben. Alles, was Computer Club war, war blockiert. Ist im letzten Jahr wieder aufgehoben worden, weil wir scheinbar nicht mehr ganz so schlimm waren. Und jetzt haben wir etwas gemacht und haben darüber berichtet, da mit Afrika und mit Ägypten, und dass in China man genauso nervös geworden ist. Man hat das beobachtet, was da passiert. Und dass man die Internetcafés überwacht, dass da plötzlich Leute dumm rumstehen und gucken, was da gemacht wird, dass private Rechner zum Teil konfisziert werden. Und das haben wir hier in der Sendung vor zwei Ausgaben haben wir das berichtet, und wir wissen jetzt, wir haben Kontakte nach China, dass wir wieder gesperrt sind. Die scheinen also ganz schön aktiv da zu sitzen und scheinen sich alles anzuhören, was da passiert.
Natürlich eine andere Kultur als bei uns. Ich meine, einerseits ist es natürlich der akzeptierte Überwachungsstaat, das ist völlig klar, aber es ist natürlich auch ein klares Zugeständnis dafür, dass die Leute sehr wohl zuhören, wie sie es gesagt haben, und dass man davon ausgehen kann, dass sie noch viel mehr zuhören, als was man normalerweise glaubt, selbstverständlich.
Soweit werden wir nicht kommen wahrscheinlich, ne? dass sie so viel Kräfte da haben, dass sie so einen Lauschapparat da aufbauen können.
Ich glaube, es ist eher das Gegenteil. Also ein weiterer Schwerpunkt des Zentrums ist Privacy, also Privatsphäre, wie man neue Methoden entwickelt, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, Kontrolle über ihr Privatleben im Internet zu behalten, ist ein ganz großer Schwerpunkt, vielleicht sogar der größte des Zentrums. Und dafür etwas zu entwickeln, dafür sind wir auch da.
Ja, ich bin froh, dass so etwas passiert, dass sowas jetzt angestoßen wurde. Ich bin auch froh, dass Sie ein Institut in Saarbrücken bekommen haben, denn Sie waren immer sehr aktiv. Und wir haben im Computerclub ja öfter davon gelebt, dass wir viele Kontakte nach Saarbrücken hatten. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren.
Vielen Dank.
Tja, das mit dem Professor Backes ist doch sehr, sehr interessant. Aber jetzt kommen wir zu unserem Studiogast, Herr Manuel Fries. Wir begrüßen Sie ganz herzlich hier bei uns im Studio. Sie haben vergangenes Jahr unsere Sendung, die wir zum Jubiläum gemacht haben, hier von GData, in das Chinesische übersetzt.
Ja.
Ist das einfach, oder das, was wir da alles erzählen, zu übersetzen?
Übersetzen oder übersetzen lassen?
Ich habe an der Übersetzung mitgewirkt, weil Ihre Wortwahl so besonders ist, dass dem chinesischen Übersetzer aktive Hilfe geleistet werden muss, damit es auch korrekt rüberkommt in der Zielsprache.
Was verstehen die Chinesen nicht von uns?
Sie können sich an den Daumen erinnern.
Daumen.
Und dazu heben wir den Daumen. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde darüber diskutiert, wie wir das am besten auf Chinesisch ausdrücken können.
Gibt es das nicht in China, dass man sagt, hier Daumen hoch und so?
Gibt es schon, aber in diesem Zusammenhang sollte es auch gut rüberkommen, weil Sie haben einen sehr eigenen Humor, der für deutsche Zuhörer sich sehr leicht erschließt. Aber wenn man das in der Zielsprache auch korrekt darstellen möchte, dass nicht nur die Information rüberkommt und man tippt dann, der Sprecher hebt den Daumen, sondern man möchte, dass der Humor auch ankommt und dass Chinesen das dann auch in der Zielsprache zu schätzen lernen und auch schätzen können. So haben wir eine Version mit Untertiteln produziert und sie auch synchronisieren lassen. Und es ist, glaube ich, ganz gut geworden.
Mhm. Wie heißt das denn so, den Daumen nach oben oder so irgend sowas? Ich meine, Sie können ja Chinesisch. Wie heißt das auf
Chinesisch?
Oh, das ist ja wie bei uns. Ja, also was gibt's denn noch so für fürchterliche Dinge, die wir da verbrochen haben?
Überhaupt nichts.
Wie kommt das dann in China auch lustig an?
Es kommt lustig an.
Kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
Unser Humor ist eben grenzenlos, Das sagen auch die Deutschen.
International, international.
Ja. Herr Fries, was machen Sie in China beruflich?
Ich bin für die GData in China. Ich organisiere dort die Lokalisierung und den Support, damit unsere Kunden vor Ort eine qualitativ hochwertige Unterstützung bekommen, was die Software in China betrifft.
Mhm. Und in China gibt es auch diese Probleme, wie wir sie haben, mit Spam und mit Schadsoftware und so weiter?
Gibt es auch solche Probleme, nur es gibt nicht jede, für chinesische Nutzer sind lokalisierte Versionen zum Teil unverständlich. Das erinnert dann Sie an Google-Übersetzungen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie hätten eine bekannte Marke aus dem Osten Europas, die nicht korrekt lokalisiert wäre, sondern die per Google dann soeben übertragen worden wäre ins Deutsche, das wäre auch eine Zumutung für die deutschen Nutzer. So haben wir chinesische Tester, AV-Software-Tester, die sagen, wegen der schwankenden Lokalisierungsqualität arbeiten sie nur mit englischen Versionen. Da müssen sie die Funktion nicht erraten, sondern können es direkt lesen.
China ist ja ein riesiges Land. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wo leben Sie da?
Im Süden Pekings.
Im Süden Peking.
Wie viele Einwohner?
20 hat Millionen, ne? Um die 20 Millionen. Boah.
Eine einzige Stadt. Dänemark hat 3 Millionen.
Peking, du hast in Maxein, in deinem Ort, im Westerwald.
Das Geheimnis verrate jetzt. 1081.
Wir haben in Köln immerhin so um die 1 Million. Mal drunter, mal drüber. Das ist ja 20 Millionen, da würde ich ja verrückt werden.
Ja. Aber das Problem ist ja dann bei einer solchen Menge an Menschen auch der Umweltschutz,
Ja, da hat sich einiges getan, aber man muss sich dran gewöhnen.
Seit Olympia oder?
Schon vor Olympia.
Vor Olympia.
Schon vor Olympia, weil sehen sich die Touristen an. Kein Land entsendet mehr Touristen ins Ausland als China. Mhm. Und sie sind auch aktiv an Verbesserungen interessiert.
Ich habe letztens gehört, dass man gar nicht mehr frei Autos kaufen kann bzw. zulassen kann, weil die Stadt und die Straßen und die Infrastruktur das gar nicht mehr verträgt.
Das ist eine der Bestimmungen für die Expats, die in Peking wohnen, sehr dankbar sind, weil der unbegrenzte Kfz-Wachstum, sie können ja gewisse Marken, sie können für 3.000 Euro einen Neuwagen kaufen.
Mhm. Auch einen deutschen oder sind die doch was teurer?
Die sind etwas teurer.
Ja. Denn VW verkauft ja unglaublich viele Autos nach China.
Ja. Macht aber auch in der Werbung, ist der deutsche Satz, das Auto ist immer noch drin. Und ist eine sehr angesehene Marke.
Und wie geschieht das dann, wenn ich mir ein Auto zulegen will?
Dann müssen Sie an einer Lotterie teilnehmen. Und Sie müssen erst einmal belegen, dass Sie entsprechenden Vorschriften teilnehmen dürfen. Das heißt, Sie müssen Sozialversicherungsabgaben über einen bestimmten Zeitraum müssen Sie nachweisen. Und wenn Sie dann die Bestimmungen erfüllen, dann dürfen Sie teilnehmen und sind vielleicht einer der ungefähr 20.000 Glücklichen pro Monat, die dann ein Kennzeichen in Empfang nehmen dürfen.
Und bis ich mein Auto fahren darf, das dauert dann nicht mehr lange.
Das geht dann schnell.
Von uns aus sieht es oft so aus, als wäre China irgendeine Diktatur, wo man nichts darf, wo die Polizei alles bestimmt und wo man eigentlich mit Angst leben muss. Sie leben dort.
Ja.
Empfinden Sie das genauso?
Ich lebe seit 10 Jahren in China. Ich habe chinesische Freunde. Es gibt in jedem Land Vorschriften, die für Gäste in dem Land zu beachten sind. Ich fühle mich weder verfolgt noch zu stark kontrolliert. Es gibt gewisse bürokratische Besonderheiten, an die Sie sich als Ausländer zu halten haben. Aber ich schätze das Land für die Vorteile. Ich schätze das Land für die Vorteile und ich bin mit einer Chinesin verheiratet und plane auch in den nächsten Jahren noch weiterhin in China zu bleiben. Und wenn es so wäre, dass es die Lebensqualität so gering wäre oder die Kontrolle so stark, dass ich es jeden Tag spüren würde, dann wäre ich wohl auch schon umgezogen.
Das denke ich mir, ja. Wie sieht's denn mit der Technik aus? Bei uns hat jeder Jugendliche mindestens ein Mobiltelefon, das wechselt er alle halben Jahre mal. Er hat immer den Computer, wenn er sich's leisten kann, die neuesten Modelle. Geht das in China auch so? Können sich da die Leute, die Jugendlichen so etwas auch leisten und haben sie Zugang dazu?
Da geht es noch schneller. Da haben Sie schon, besonders in größeren Städten, sind die Mobiltelefone auch bei Jugendlichen sehr stark verbreitet. Sie haben einen sehr guten Verbraucherschutz. Das heißt, wo es hier in der Vergangenheit Probleme gegeben hat mit Dialern, da hat es die Probleme vor Jahren auch gegeben. Die sind aber in einem sehr kurzen Zeitraum abgehandelt worden. Und deswegen ich habe Chinesen als sehr technikaffin kennengelernt, die sehr begierig neue Techniken ausprobieren und sie dann auch einsetzen. Und weil es im Nutzungsbereich überwiegend Flatrates gibt, deswegen kann man so etwas auch einsetzen, ohne nun den Kontoserver alle 2 Minuten überprüfen zu müssen.
Darf denn jeder Chinese so ein WLAN betreiben?
Ja.
Und da gibt es keine Einschränkungen, dass er, er kriegt nicht alle Seiten zu sehen, alle internationalen Seiten zu sehen. Mhm. Wie scharf sind dann da die Kontrollen?
Ich bin normaler Internetnutzer. Ich richte mich nach dem Angebot, was normal erreichbar für mich ist. Mhm. Und ich sehe mich als Gast in dem Land an und kann mir da leider kein Urteil erlauben, inwieweit scharf die Kontrollen
sind. Aber Sie können deutsche Seiten ohne Probleme aufrufen und kommunizieren, oder?
Ich kann die Tagesschau aufrufen. Ich kann mein normales Informationsangebot aufrufen.
Oder kann das jeder Chinese?
Das kann jeder.
Doch.
Das kann jeder. Es gibt bestimmte Beschränkungen und das gestehe ich dem Land zu, dass jedes Land kann selber über das entscheiden, was es den Nutzern zugänglich macht oder nicht.
Ja, wäre ich nicht ganz so zufrieden damit, wenn die für mich entscheiden wollen.
Ja gut, aber bei uns gibt es ja auch solche Sachen.
Ja.
Denk mal an die Laienmauer und diese ähnlichen Sachen. Ja. Also das wird sicherlich im Ausland auch kritisch.
Die wollte doch nur Gutes für dich tun.
Ich denke, Frau von der Leyen.
Ja, gut.
Ja, jetzt ist China ja ein Land, welches wahnsinnig viel Technik nach Deutschland bringt.
Die ganze Welt, die ganze Welt.
Ja, gut, aber wir sprechen jetzt von Deutschland. Und immer, wenn ich sehe, dass neue Produkte aus China kommen, manche sind grottenschlecht, aber sie sind auch unglaublich billig. Und manche sind durchaus und gut zu gebrauchen und dennoch unglaublich billig. Wenn Sie mir aber jetzt sagen, dass in China viele Leute ein Auto haben, die Jugendlichen Mobiltelefone und Computer haben und das in einem höheren Maße und in einer schnelleren Frequenz als bei uns, kann ich es erstmal so nicht zusammenfassen. Wie kann man denn so billig produzieren und dennoch so viel verdienen, dass man sich das alles leisten kann?
Es gibt Unterschiede zwischen den Regionen. Sie haben ja ein Land mit verschiedenen Lebensverhältnissen. Ich selber lebe in der Hauptstadt, habe andere Regionen kennengelernt. Seit den Wirtschaftsreformen fing die Entwicklung ja, die ging ja von mehreren Kernzentren aus und wird ausgedehnt auf das Inland. Das heißt, sie haben auch Entwicklungsunterschiede. Man ist jetzt bemüht, diese Entwicklungsunterschiede etwas wieder auszugleichen und sozial abzufedern. Im Rahmen der Weltwirtschaftskrise wurden die Sozialversicherungen für die normalen Chinesen verstärkt und verschiedene andere Dinge. Das heißt, wir müssen definieren, über welchen Bereich wir sprechen. Natürlich haben sie in den entwickelteren Bereichen eine andere Kaufkraft als in den Hinterlandprovinzen, wo die Entwicklung jetzt erst gerade losgeht. So. Und was Qualität betrifft, natürlich hat man dort einen anderen Aufholbedarf. Hat man einen anderen Aufholbedarf, 78 fing die Wirtschaftsreform an, ausgehend von mehreren Städten und Sonderwirtschaftszonen. Und man dehnt sich jetzt auch aus, man möchte auch ins Ausland exportieren.
Ich sehe ja, Ihr Schild sagt es ja auch selbst, G-Data, G-Data in China. Werden diese Programme dort gebraucht? Gibt es da keine eigenen Virenscanner? Oder sind die einfach aus Europa besser?
Jedes Produkt hat andere Besonderheiten. Und genauso wie wir hier mit Kollegen aus der Branche einen gesunden Wettbewerb pflegen, wir sind hier mit Nachbarn von ESET und Nachbarn von Kaspersky zusammen, so ist diese Vielzahl von Anbietern, aus denen der Kunde wählen kann, für seine speziellen Bedürfnisse. Aus genau dem gleichen Grund bieten wir auch in China an. Wir sind der Meinung, dass mit der Erkennungsrate, die wir über Jahre hinaus zertifiziert haben, dass wir ein sehr interessantes Angebot für chinesische Nutzer darstellen, was auch aktiv nachgefragt wurde. Das heißt, ich bin erst seit 2 Jahren bei der Firma, aber schon vor meiner Zeit haben sich chinesische User auch an die Firma gewandt und haben gefragt, ob chinesische Versionen zur Verfügung stehen, die man gerne nutzen möchte.
Ich denke mir, das heißt, ich muss darüber nachdenken, was Sie mir gesagt haben, denn so einen direkten Einblick kannte ich bisher gar nicht. Es ist also wirklich sehr erstaunlich, sehr überraschend und auch mal sehr schön, mal so direkt von jemandem, der dort lebt, der damit lebt, so etwas zu hören. Was ist denn der größte Unterschied aus Ihrer Sicht zwischen dem Leben in Deutschland und dem Leben in China?
Ich bin seit 10 Jahren in dem Land, ich habe sehr viel Kontakt mit Chinesen. Das heißt, mein Leben richtet sich schon etwas nach dem chinesischen Rhythmus aus. Und der größte Unterschied ist vielleicht der andere Umgang mit den Menschen.
Besser?
Ja, ein zum Teil persönlicherer Umgang.
Also so wie bei uns Nachbarschaftsstreitigkeiten, dass sie sich mit der Schippe auf den Kopf hauen, weil der eine die Hecke zu nah an den Zaun gepflanzt hat. Wird es da anders ausgetragen?
Könnte es auch geben, aber sie bewegen sich in sozialen Netzwerken, die sie aktiv pflegen müssen. Und das ist eine tolle Erfahrung. Das ist so wie eine große gute Nachbarschaft, wenn sie es aktiv gestalten. Sie können als Ausländer in China, sie können das Land aktiv annehmen. Sie können sagen, ich beschäftige mich mit dem Land. Ich sehe die positiven Seiten. Positive und negative Seiten gibt es in jedem Land. Für mich persönlich überwiegen die positiven Seiten, die Möglichkeiten. Ich sehe mich aktiv gebraucht, habe sehr guten Kontakt auch zu Chinesen, zu meinen chinesischen Verwandten, zu chinesischen Freunden. Und das ist der Grund, warum ich in dem Land lebe.
Kann jeder Chinese einfach ins Ausland reisen, um Urlaub zu machen oder was auch immer?
Das hängt von dem Land ab, in das er fahren möchte. Es gibt Visa-Vorschriften und wenn es halt im Moment als Touristen können sie fahren. Es gibt mit einer Vielzahl von Ländern gibt es schon Abkommen, die auch die Beantragung von Visa erleichtern. Aber ich kann Ihnen nur sagen, das chinesische Visum zu beantragen ist für Ausländer zum Teil einfacher als umgekehrt.
Also man sieht auch in Deutschland, sieht man viele Chinesen.
Ja.
Früher hat man sehr viele Japaner gesehen, die lassen ein bisschen nach. Jetzt kommen sehr, sehr, sehr viele Chinesen hier rüber. Und das, was ich von Mitarbeitern vom WDR, die viel früher schon in China waren, als normale Menschen, das konnten damals, die sagten, unglaublich, wenn man da in die Hotels kommt und da sitzt da ein junger Mensch und der liest keine Bildzeitung oder sowas, der hat ein Buch da, der lernt Englisch in der Nacht zum Nachtportier. Und die haben nie gesehen, dass die unbeschäftigt waren, dass sie die haben nach Bildung geschrien und so weiter. Ja. Und das war natürlich, wer gut gebildet ist, kam auch schneller vorwärts. So war es doch, oder? So ist es noch heute.
So ist es noch heute. Die Hochschulaufnahmeprüfung ist für alle Familien das fast das wichtigste Ereignis im Leben. Mhm. Das heißt, die eigene Prüfung, um gut abzuschneiden, um gute Bildungsmöglichkeiten zu haben oder für Nachwuchs, für Verwandtschaft in jeder Form. Man unterstützt aktiv, wir werden es auch machen.
Und nun weiß man ja, dass die Chinesen schon mal zur Hochkultur der Welt gehörten, vor 2.500 Jahren oder so. Spürt man so ein bisschen sowas wiederkommen bei den Chinesen? Das sind ja unglaublich gute Ingenieure, die da heranwachsen.
Sie haben auch eine große Stärke im Bereich Kunst. Die Chinesen entdecken Kreativität, Kunst neu. Sie haben eine große Stärke im Bereich Medizin, traditionelle chinesische Medizin, wo sie auch dem Ausland sehr viel geben können.
Eigentlich alles Argumente, wo man fast mal sagen müsste ich auch mal so 10 Jahre wohnen, falls mir das noch vergönnt ist. Aber es würde hapern mit der Sprache.
Uiuiui. Darf ich Sie einladen? Ich bin gern Übersetzer für Sie.
10 Jahre lang?
Nein, also fangen wir ein Jahr. Fangen wir erstmal ein Jahr an.
Ja, also das ist schon hochinteressant. Auch diese Mauer mal zu sehen, das ist ja muss ja ein phänomenales Ding sein, was man da in alter Zeit dahin gezaubert hat. Unglaublich, also macht schon Spaß, darüber nachzudenken und so als Rentner kann man ja auch mal.
Oder die Tonarmee in Xi'an.
Die Steine, Krieger. Ja. Da sehe ich so gerne Filme darüber. Und noch schöner müsste es sein, wenn man das mal selber sieht.
Ja. Also ich kann es nur anbieten, Sie haben jederzeit jemanden, der dort bereit ist, für Sie zu übersetzen.
Ich muss mir das mal aufschreiben, diesen Namen muss ich mir merken.
Herr Fritz, schönen Dank für den Blick über diese große Mauer, die gar nicht so dicht ist und gar nicht so schlimm ist, wie das manchmal bei uns in den Medien dargestellt ist. Und wenn Sie sich da wohlfühlen, kann man sagen, es ist wohl an der Zeit nachzudenken, das dem Kollegen gleich zu tun, zu sagen, komm, wir gucken uns das mal vor Ort an.
Das können wir aus China senden.
Das wäre doch was.
Ja.
Unser Audiocast aus China, der kann dann auch nicht blockieren. Doch, der dürfte dann vielleicht nicht nach Deutschland rein, wenn wir wieder über diese deutschen Politiker...
Die würden wir über EEC'en wieder reden und so weiter und wir würden dann von Deutschland aus gesperrt werden. So, ich glaube, wir können den Daumen nach oben heben.
Ja.
Das kann man ja nicht übersetzen. Nee, Daoshi Goju, oder wie hieß das? Gaoshi Goju?
Nee. Den Daumen nach oben, Herr Fritz, sagen Sie es bitte nochmal.
Sagen wir einfach, das ist der Tamoji.
Damutje.
Ja. Gut, also.
Damutje.
Das
ist der Daumen.
Ja, Damutje und Zickezack.
Ja, und immer ein Bit übrig.
Zickezack versteht ihr auch nicht.
Das war auch gut zu übersetzen. Immer ein Bit übrig.
Ja. Okay, schönen Dank, Herr Fries, und tschüss
an
den Zuschauer zu Hause.
Tschüss.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp und Manfred Kläuber. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt, Köln 2011.